ARD Sounds.
12 Staaten belegen Israel mit einem Handelsverbot für Waren aus den völkerrechtswidrigen Gebieten im Westjordanland. Israel kündigt die Schließung des britischen Konsulats in Jerusalem an. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu reist Ende September nach New York zur UN-Generalversammlung. Die Staatschefs aus den USA und Russland, Trump und Putin, haben eine Stunde lang miteinander telefoniert. Und was wird mit dem von der Bundesregierung geplanten Wehretat für das kommende Jahr geschehen? Dazu Einschätzungen unserer Berlin-Korrespondentin. Hallo, ich bin Michael Hafke aus der NDR Nachrichtenredaktion. Hier ist die kompakte Frühausgabe unseres Podcasts Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am Mittwoch, dem 9. September um 8 Uhr. Es ist ein Streit, der sich seit Monaten zuspitzt. Der Streit um die israelische Siedlungspolitik im besetzten Westjordanland. Die Rede ist von 1200 neuen Wohneinheiten. Wir haben gestern in unserem Podcast darüber berichtet. 12 Staaten, darunter Großbritannien und Frankreich, haben sich nun entschlossen, ein Handelsverbot für Waren aus völkerrechtswidrigen Siedlungen aus dem Gebiet zu verhängen. Vor allem für Großbritannien bedeutet dieser Schritt eine Neuausrichtung in den Beziehungen zu Israel. Zuvor hatten sich die Niederlande, Spanien und Norwegen bereits zu diesem Schritt entschlossen. Die Initiative richtet sich vor allem gegen die wachsende Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser im Westjordanland sowie gegen die Ausweitung der Siedlungen in dem besetzten Palästinensergebiet. Deutschland schloss sich der Initiative nicht an, obwohl auch Berlin zuletzt Israels Vorgehen im Westjordanland scharf kritisierte. Und jetzt reagiert Israel mit Gegenmaßnahmen. Das britische Konsulat in Jerusalem soll geschlossen werden. Aus Tel Aviv berichtet Julia Ley.
Der israelische Außenminister Gideon Saar hat am frühen Dienstagabend angekündigt, das britische Konsulat in Jerusalem schließen zu lassen. Zudem kündigte Saar eine Reihe weiterer Maßnahmen an. So müssen etwa britische Vertreter das internationale Gaza-Hilfszentrum in Israel verlassen. Und er sprach Einreiseverbote gegen 12 Personen aus, die an, Zitat, antisemitischen und anti-israelischen Aktivitäten beteiligt sind. Der Schritt kommt als Reaktion auf neue Sanktionen, die die britische Regierung heute verkündet hat, aus Protest gegen Israels Siedlungspolitik im besetzten Westjordanland. Nach internationalem Recht sind alle Siedlungen dort illegal. Innerhalb von 6 bis 9 Monaten will Großbritannien die Einfuhr von Waren aus den Siedlungen verbieten. Zudem soll es Sanktionen gegen Unternehmen und Einzelpersonen geben, die Dienstleistungen für solche Siedlungen bereitstellen. Auch Frankreich und Kanada wollen sich dem Einfuhrverbot anschließen. Deutschland ist an der am Dienstag verkündeten Initiative nicht beteiligt.
Eine Auseinandersetzung im deutlich kleineren Rahmen ist die zwischen dem israelischen Regierungschef und dem New Yorker Bürgermeister Mamdani. Der hatte Netanyahu nämlich als Kriegsverbrecher bezeichnet und seine Festnahme gefordert. Das hindert Netanyahu allerdings nicht an seinem kurzen Besuch in New York, um Ende September vor der UN-Generalversammlung zu sprechen. Mamdani musste übrigens seine Forderung zurücknehmen, weil die Stadt New York keine rechtliche Befugnis hat, den israelischen Ministerpräsidenten aufgrund eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs festzunehmen. Im Krieg der USA und Israel gegen den Iran melden die US-Streitkräfte 5 iranische Öltanker zerstört zu haben. Die Besatzungsmitglieder habe man zuvor aufgefordert, die Schiffe zu verlassen. Das Ganze ist als Vergeltungsschlag zu verstehen, nachdem die iranischen Revolutionsgarden 2-mal ein Kriegsschiff der US-Marine mit ballistischen Raketen angegriffen hatten. Und Gegenreaktionen aus dem Iran gab es dann auch umgehend. Angriffe auf Öltanker vor Kuwait und Bahrain wurden bereits angekündigt. Kommen wir noch zum Krieg in der Ukraine. Es ist erst wenige Tage her, dass die US-Sondergesandten Witkoff und Kushner zu Gesprächen über eine Friedenslösung in Moskau und Kiew waren. Nun hat sich auch US-Präsident Trump eingeschaltet und ein einstündiges Telefonat mit Kreml-Chef Putin geführt, konstruktiv und äußerst offen, wie es heißt. Der Kreml betont dabei die Harmonie und respektvolle Art. Bei den entscheidenden Streitpunkten bleibt Moskau allerdings vage. Was bei dem Telefonat sonst rausgekommen ist, dazu für das ARD-Studio Moskau berichtet aus Köln Stefan Lag.
Kreml-Chef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump haben sich in einem rund einstündigen Telefonat über die Reise der US-Sondervermittler Steve Witkoff und Jared Kushner nach Moskau und Kiew ausgetauscht. Wie Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow mitteilte, hätten beide Seiten die Gespräche positiv beurteilt und eine Fortsetzung des Austauschs in diesem Format angekündigt. Putin habe zudem die Vermittlungsbemühungen der USA bei der Suche nach einer Lösung des Konflikts in der Ukraine gewürdigt. Laut Uschakow habe Putin zudem seine Sicht auf die Lage in der Ukraine erläutert und betont, Russland verfolge keine aggressiven Absichten gegenüber Europa. Der Kreml-Chef hat in der Vergangenheit schon häufig betont, Russland hege keine Absichten, Europa und die NATO anzugreifen. Es ist das gängige Kreml-Narrativ, dass Europa durch seine Unterstützung der Ukraine den Krieg in die Länge ziehe und die Verantwortung für eine weitere Eskalation trage. Uschakow ergänzte, dass Putin in dem Telefonat mit Trump eine ausführliche Analyse der Vorgänge auf dem Schlachtfeld gegeben habe und dabei erläutert habe, was die USA real für ein baldiges Ende der Kampfhandlungen tun könnten. Was das genau sein könnte, ließ er unerwähnt. Laut Uschakow habe der US-Präsident eine komplette Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Russland und den USA für den Fall eines Ende des Ukraine-Kriegs in Aussicht gestellt.
Gestern verkündete Finanzminister Klingbeil im Bundestag den Haushaltsetat für das kommende Jahr. Er sieht Ausgaben in Höhe von 555 Milliarden Euro vor. Und auch wenn in vielen Bereichen, vor allem bei den Sozialleistungen, gespart werden muss, den Etat für Verteidigung betrifft es nicht. Knapp 110 Milliarden sind für das kommende Jahr veranschlagt. Mit den Geldern aus dem Sondervermögen kommt man sogar auf 140 Milliarden Euro. Und da fragt sich manch einer, ob das viele Geld richtig eingesetzt ist, vor allem mit Blick auf das, was an Rüstungsgütern angeschafft wird. Antworten darauf von Christina Nagel aus Berlin.
Verteidigungsminister Boris Pistorius kann zufrieden sein. Während viele Ministerinnen und Minister weniger Geld bekommen, wächst sein Etat weiter. 109,7 Milliarden Euro sind im Kernhaushalt für das kommende Jahr für Verteidigung veranschlagt. Hinzu kommt Geld aus dem Sondervermögen, das meiste finanziert über Kredite. Ohne Schulden, betont Finanzminister Lars Klingbeil immer wieder, gehe es nicht, weil die Bundeswehr noch immer Nachholbedarf habe und weil die Sicherheitslage extrem angespannt sei.
Mit der schwarzen Null können wir uns nicht gegen Putin verteidigen.
Whatever it takes ist die Devise der Bundesregierung. Schon bei der Frage aber, was tatsächlich nötig ist, um die Bundeswehr zeitgemäß auszustatten, scheiden sich die Geister. Wirtschaftswissenschaftler kritisieren, dass zu viel Geld in herkömmliche Technik investiert wird, in Altmetall, wie es spöttisch heißt, also in Panzer und Fregatten, statt in Drohnen und KI.
Das ist einfach Quatsch,
hält die Obfrau der Grünen im Verteidigungsausschuss Sarah Nanni dagegen.
Wir müssen sowohl das eine tun, als auch das andere nicht lassen. Es stimmt, bei dem einen oder anderen Projekt hat man den Eindruck, dass es mehr darum geht, die deutsche Industrie an der einen oder anderen Stelle zu schonen oder zu versorgen, als um die militärische Notwendigkeit. Insgesamt ist der eingeschlagene Kurs aber richtig.
Wichtig sei aber, dass aus jedem Euro so viel wie möglich für die Bundeswehr rausgeholt werde. Es dürfe nicht in erster Linie darum gehen, das 5%-Ziel der NATO zu erreichen. Also 5% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung und entsprechende Infrastrukturmaßnahmen auszugeben. Genau diesen Eindruck aber hat die Grünen-Politikerin beim Verteidigungsministerium.
Und da ist ein zu hoch veranschlagter Preis gegebenenfalls sogar etwas, was man begrüßt, weil es ja schneller dazu führt, dass man diese 5% erreicht.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Mein Name ist Michael Hafke. Vielen Dank fürs Zuhören und euer Interesse.